Geht die Welt, sagt Jesus, und verkündigt allen Völkern das Evangelium. Evangelium auf Deutsch heißt gute Nachricht. Das ist unser zentraler Auftrag. Wir haben uns 2012 ein ganzes Jahr mit der Frage beschäftigt, was Glaube eigentlich mit unserem Alltag macht. In allen Facetten, wie ich persönlich das erlebe, diese gute Nachricht, dass Gott bei mir ist, dass ich mich auf ihn verlassen kann, dass er mich manchmal aber auch herausfordert, auch Dinge und Verhaltensweise zu hinterfragen und zu verändern. In der zweiten Jahreshälfte ganz stark auch dieses Thema gehabt, Glaube in der Gesellschaft, und festgestellt, dass es auch nach außen dringen muss, und zwar nicht nur in Worten, sondern auch in Taten, was Gott an mir getan hat. Und daran möchten wir gerne noch ein bisschen weiterarbeiten. Deswegen heißt unser Jahresthema 2013 die gute Nachricht mit Herz, Mund und Hand. Ich habe da lang drüber nachgedacht, mich vorbereitet und hatte lang so einen Arbeitstitel, der hieß die gute Nachricht mit Mund und Hand. So zwei Aspekte, das eine mit der Hand, da haben wir schon ein bisschen reingeschaut in dieser ganzen Gesellschaftssache, eben, dass ich nicht nur erzählen soll, sondern leben vor allem ganz praktisch, was ich glaube und was Gott für mich tut. Aber der Mund gehört natürlich auch dazu. Das Leben allein sollte natürlich nie ausreichen, sondern immer auch ergänzt werden durch konkretes Reden über den Glauben, auch mit anderen Menschen. Deswegen war das lang mein Arbeitstitel und irgendwann habe ich festgestellt, dass da was fehlt. Jetzt heißt es die gute Nachricht mit Herz, Mund und Hand, und dann ist es irgendwie komplett, denn da fängt ja alles an. Gute Nachricht im Herz, das fängt ja bei mir an. Ich kann über vieles reden. Ich könnte jetzt aus dem Internet irgendwelche tollen Informationen runterladen über, was weiß ich, Quantenphysik oder sowas. Irgendein Thema, wo ich keine Ahnung davon habe. Aber es gibt ja Wikipedia, ja, und ich könnte mich da jetzt schlau machen und versuchen, das, was da steht, irgendwie zusammenzufassen, um das heute euch vorzutragen. Und es wäre sicher ein sehr interessanter Vortrag, wenn ihr euch für Quantenphysik interessiert. Aber die Tatsache ist, dass spätestens bei der ersten Kurve wird es mich dann vermutlich etwas aus der Bahn werfen. Ja? Weil alles, was dann nicht in meinem Konzept steht, das kann ich euch dann nicht vermitteln. Und vielleicht kennt ihr euch ja ein bisschen besser aus in Quantenphysik als ich, was nicht sehr schwierig ist. Und stellt dann auch noch beim Zuhören fest, dass da was falsch ist in dem, was ich da abgeschrieben habe aus dem Internet. Und dann bin ich dann, spätestens dann bin ich dann völlig draußen. Weil da kann ich dann gar nichts mehr machen. Das ist ja nur Theorie dann für mich. Nichts, wo ich irgendwie drin lebe, wo ich mich auskenne, wo ich drin gearbeitet habe oder so, sondern ein purer theoretischer Vortrag. So kann es natürlich mit dem Evangelium auch gehen. Mund und Hand allein reichen nicht aus. Ich kann euch eine Anleitung schreiben, wie man sich verhält als jemand, der nach dem Evangelium lebt und das nach außen, und ihr könnt versuchen, das nachzuleben. Und ich kann euch einen tollen Text aufschreiben, den ihr eurem Nachbar erzählen könnt, und den könnt ihr dann könnt ihr euch mit dem Zettel an den Gartenzaun stellen, und das nächste Mal, wenn der Nachbar rauskommt, könnt ihr ihm das vortragen. Aber das wird nicht arg gut funktionieren, diese Sache. Weil es im Herz anfangen muss. Das Evangelium muss in mir lebendig werden, und dann aus der Begeisterung, aus dem Verständnis raus, was Gott für mich getan hat, muss es überfließen zu anderen hin. Das ist so ein bisschen das Ziel auch von diesem Jahr. Und wir werden da schon ein Stück weit auch so drin zu schwelgen und das einfach uns wieder selber neu anstecken und packen zu lassen von dieser guten Nachricht, was Gott eigentlich für uns tut in Jesus Christus. Und ich glaube, dass man damit locker ein Jahr füllen kann. Das Jahr wird sicher ein paar verschiedene Aspekte haben. Wir werden jetzt im Januar, nachdem dann die Allianzgebetswoche rum ist, die ja auch ein vorgegebenes Thema hat, das auch ganz spannend ist, also die nächsten zwei Sonntage sind im Allianzthema unterwegs mit Gott. Da sind wir dann unterwegs mit Gott, in zwei Wochen dann gemeinsam mit allen unseren Geschwistern in der Stadtkirche um 10 Uhr und nächsten Sonntag nochmal hier und dazwischen eine ganze Woche in verschiedenen Abenden. Und dann ab 27. Januar, wenn wir dann Zeit haben, so richtig voll in unser Thema einzusteigen, dann fangen wir erstmal an damit, dass wir uns nochmal überlegen, wie man Evangelium überhaupt weiter sagen kann. Wir haben da eine Aktion, die wir mitmachen wollen, das nennt sich 42 Tage Leben für meine Freunde. Da geht es darum, 42 Tage, also 7 Wochen lang wollen wir uns damit beschäftigen, wie kann ich diese gute Nachricht an meine Freunde weitersagen. Das ist ja ein guter Einstiegspunkt. Ne? Also es verlangt ja gar niemand, dass ich mir jetzt irgendeine alte Holzkiste besorge und die in der Fußgängerzone an der Reichsstraße aufstelle und da draufstehe und wildfremde Menschen anpredige. Das kann auch ein toller Dienst sein, aber die meisten von uns würden ja vor Angst sterben, bevor sie nur einen Fuß auf der Kiste haben, ganz ehrlich so. Ja? Das verlangt Gott ja aber gar nicht. Der hat uns ja schon in eine Umgebung gestellt, wo es Menschen hat, die wir vielleicht besser ansprechen können als die Wildfremden in der Reichsstraße. Da könnte man ja mal anfangen. Da werden wir 7 Wochen drüber reden. Diese 7 Wochen, da gibt es dann immer auch eine Begleitung dazu. Das heißt, es gibt einen Kleingruppenabend in jeder Woche, wo das Thema nochmal vertieft wird. Ihr habt ja schon so diverse 40-Tage-Aktionen mitgemacht. So vom Prinzip her ist es ähnlich, nur diesmal gibt es kein Buch, das man jeden Tag liest, sondern nur einmal in der Woche. Und was das Spezielle auch sein wird, wir werden uns an diesem Kleingruppenabend hier treffen, in der Volksmission, werden erstmal alle gemeinsam was hören und uns dann aufteilen in die Kleingruppen. Und in der Kleingruppe, das könnte also mein bestehender Hauskreis sein oder auch was ganz Neues, wenn ich noch keinen Hauskreis habe oder keine Kleingruppe, werden wir dann nochmal miteinander reden über dieses Thema und das vertiefen. Also das wird spannend auf jeden Fall. Und wenn ich gerade schon drüber rede, dann nehme ich einen Teil der Bekanntmachungen vorweg und sage, dass es dafür eine Anmeldeliste gibt, einfach weil da gibt es so ein Teildemo-Heft. Und das müssen wir bestellen. Das kostet 7,90 Euro. Da würden wir euch auch darum bitten, dass er das vielleicht freundlicherweise selber bezahlt. Wenn es jemand nicht zahlen kann, dann zahlen es wir natürlich als Gemeinde. Das ist ganz klar. Aber damit wir ein bisschen Ahnung haben, wie viel wir bestellen müssen, gibt es da hinten eine Anmeldeliste. Das habt ihr jetzt schon mal gehört. Aber darum geht es mir jetzt eigentlich gar nicht. Und nach dieser Geschichte, da haben wir dann ganz viel drüber geredet, wie wir unsere Freunde erreichen, dann sollte man vielleicht irgendwann auch mal loslegen, oder? Und was wir dann machen, das Ende der 7 Wochen wollen wir einen Festgottesdienst feiern, wo wir richtig feiern, dass das Evangelium Gottes, das zentrale Thema, total evangelistisch ausgerichtet sein wird. Und ich hoffe, dass ihr euch vielleicht ermutigen lässt, den einen oder anderen Freund mitzubringen in diesen Gottesdienst. Vielleicht wäre das ja ein guter erster Start. Und wenn wir dann damit fertig sind, dann werden wir als nächstes einen Alpha-Kurs anbieten, wo man die Grundlagen des Glaubens nochmal lernen kann und so reinwachsen und werden das auch in unseren Gottesdiensten begleiten. Nicht, weil wir die Grundlagen nicht kennen, aber weil es uns gut tut, die mal wieder neu zu hören und uns dran zu freuen. Das ist doch gute Nachricht, was Gott für uns getan hat. Und so geht das Jahr dann dahin. Da lasst ihr euch mal überraschen, was dann so alles kommt noch. Aber es wird spannend und es wird herausfordernd. Und ich glaube, ein Jahr reicht eigentlich gar nicht aus, um das wirklich mal zu betrachten, was Gott alles für uns tut, weil der tut so viel für uns. Gute Nachricht. Dann habe ich ja heute einen interessanten Text rausgesucht, um mit dem Ganzen anzufangen. Wir kommen gerade von Weihnachten her. Ich meine, das ist ja gute Nachricht schlechthin. Jesus Christus wird Mensch und kommt zu uns auf diese Welt. Wir haben gemeinsam das alles miterlebt, in Gedanken zumindest. Wir standen in Gedanken mit an dieser Krippe, wo Gott ganz klein wird. Mensch wird für uns, haben das Evangelium von dieser Seite erlebt. Von einer durchaus ein bisschen unverständlichen Seite, ja. Das ist ja alles gar nicht einfach, das in seinen Kopf zu kriegen. Die Hirten und Maria und Josef und alle, die beteiligt waren, die hatten auch ihre Schwierigkeiten damit. Und ich würde gern heute mit euch zum Einstieg in dieses Jahr das Ganze mal von der anderen Seite angucken. Von der Seite, die wir sonst oft nicht so zu sehen bekommen. Von der himmlischen Seite aus. Da haben wir ja gar nicht so viele Einblicke in diese Geschichte. Nur so ein paar wenige kleine Augenblicke, wo Gott so ein bisschen den Vorhang öffnet und uns mal hineinschauen lässt in eine Wirklichkeit, die uns sonst verborgen bleibt. Ich finde es hochinteressant, diese Geschichte. Und deswegen habe ich euch heute Morgen diesen Offenbarungstext gelesen. Das ist ja für uns zunächst mal auch ein sehr ungewohnter Text, um überhaupt damit umzugehen. Ein Text, der aus einer Zeit stammt, wo Christen verfolgt wurden, wo man nicht so offen über den Glauben reden konnte und wo man deswegen ganz bewusst auch sozusagen verschlüsselt geschrieben hat. Mit Bildern und Symbolen, die eben die Gläubigen verstanden haben und die Ungläubigen dann eher nicht. Für die war dann das Ganze ein Buch mit 7 Siegeln. Und woher der Ausdruck kommt, das müsstet ihr ja seit dem Bibeltext heute Morgen wissen. Ja, das mit dem Buch mit 7 Siegeln. Und wir werden heute Morgen auch nicht schaffen, das irgendwie jetzt detailliert auseinanderzunehmen und die Symbolik, die dahinter steht, so komplett zu verstehen, wenn das überhaupt geht. Diejenigen, die bei mir schon mal ein Seminar über Offenbarung mitgemacht haben, die wissen, dass als Grundregel für die Offenbarung gilt, wenn du jemand findest, der eine Theorie hat, mit der er dir die ganze Offenbarung zweifelsfrei auslegen kann, dann brauchst du gar nicht weiter zuhören. Der hat sie vermutlich nicht verstanden. Ein Stück weit haben wir unsere Schwierigkeiten, unsere Fragezeichen in diesem Buch. Aber trotzdem darf man sich davon nicht ablenken lassen, denn das Wesentliche, was Gott seinem Volk schreiben möchte durch dieses Buch, das leuchtet immer wieder ganz deutlich hervor. Und so gehen wir mit dem Johannes in seiner großen Vision an einen Ort, wo eigentlich vor ihm noch keiner war. Mitten hinein in den Thronsaal Gottes. Das ist fantastisch. Also ich meine, da gibt's im Alten Testament gab es mal so ein paar Leute, die haben so ansatzweise vielleicht ein bisschen erahnen können, worum es da geht. Ne? Mose, der Gott von hinten sehen durfte, da hatten wir es neulich schon davon. Jesaja sagt mal, dass er den Herrn im Tempel sah auf seinem Thron und der Saum von seinem Gewand hat ausgereicht, um den ganzen riesengroßen Tempel zu füllen. Der hat so ansatzweise so ein Eckchen, so die untere Gewandfalte von Gott. Hat er mal gesehen und schon das war so überwältigend, dass der Jesaja sagt, oh weia, ich bin ja gar nicht heilig genug, um das überhaupt zu dürfen. Ne? Dass er Angst hat, er muss jetzt sterben. Hesekiel hat auch ein bisschen was davon gesehen, von dieser Herrlichkeit Gottes in der Vision. Da tauchen diese vier Wesen mit den vielen Augen, die in unserem Text kamen, die tauchen beim Hesekiel auch schon an. Aber keiner hat so einen Blick hineinwerfen dürfen wie der Johannes. Und ihr müsst mir verzeihen, es gibt kein passendes PowerPoint-Bild, das man dazu zeigen kann. Der Johannes hatte keinen Fotoapparat oder irgendwas dabei. Das ging einfach nicht. Und außerdem macht mein PowerPoint sowieso nicht weiter. So ist es halt. Ja, genau, vielleicht muss ich mal da drüber draufklicken, dann seht ihr wenigstens irgendwas und ich sehe meine Notizen. Nicht, dass es nicht ohne die ging, aber jetzt. Mehr ist mir dazu nicht eingefallen als Bild. Der Thronsaal Gottes, riesengroß, auch nicht, wir haben ja gerade so ein ganz ruhiges Lied nochmal gesungen, so ein Halleluja. Da geht es nicht so still und andächtig zu, da ist was los, da ist Lobpreis da, da werfen sich ständig die Ältesten nieder, wer auch immer die Ältesten sind. Das ist ja auch so eine Frage, über die man sich lang unterhalten könnte. Und die Engel stehen und alle singen heilig, heilig. Und es ist, da ist Leben da, im Zentrum des Universums, da wo Gott sitzt. Auf seinem Thron, da wird die Herrlichkeit und die Allmacht Gottes überhaupt mal so richtig deutlich in diesem Thronsaal. Von den ganzen Symboliken, die da drin steht, eine der vielleicht am einfachsten zu verstehenden in der Offenbarung, da gibt es ja immer wieder so Zahlensymbolik, ist die Geschichte noch mit den 24 Ältesten. Schon im Alten Testament gibt es immer wieder die 12, die Zahl 12 als Symbol für die Nachfolger Gottes. Ne? 12 Stämme in Israel, in dem Volk, das er sich erwählt hat. Das spiegelt sich dann im Neuen Testament mit 12 Jüngern, die Jesus sich erwählt, die dann die Apostel werden. Und die 2x12, gleich 24, stehen dann so repräsentativ vermutlich für die ganzen Gläubigen, sowohl des Alten als auch des Neuen Testaments, die sich da um den Thron Gottes sammeln, stellvertretend in die 24 Ältesten und ihm die Ehre geben hier auf dem Thron. Und mitten hinein in diese riesengroße Lobpreisveranstaltung, die da immerwährend dort in diesem Thronsaal stattfindet, weil was anderes als Gott Ehre geben kann man eigentlich gar nicht in seiner Gegenwart, mitten hinein platzt eine schlechte Nachricht. Da ist diese Geschichte mit dem Buch. Das wird in den nächsten Kapiteln noch erklärt werden mit all den Siegeln und allem. Aber die Tatsache, dass niemand dieses Buch öffnen kann, das kriegt selbst der Johannes mit, der ja auch nicht wirklich eine Ahnung hat, was hier so vor sich geht in dem Moment, dass das was Trauriges ist, dass das ungünstig ist. Und dann hat die zentrale Figur dieser Kapitel den Auftritt. Jesus Christus, das Lamm Gottes, taucht auf. Den kennt der Johannes ja. Ich meine, mit dem hat er gelebt. An Weihnachten an der Krippe war Johannes noch nicht dabei, aber so als Jesus dann seinen Dienst beginnt, ist Johannes einer der ersten Jünger, die Jesus beruft. Da hat er dann von Anfang an live mit dabei sein dürfen und erleben, wer dieser Jesus Christus ist. Er hat mit ihm, ist er durch das Land gereist, er hat die ganzen Predigten gehört, er hat die ganzen Wunder erlebt. Der Johannes war mit dabei von A bis Z, er stand noch unter dem Kreuz. Als Jesus dort rief, es ist vollbracht und für unsere Sünde starb. Der Johannes war auch mit dabei, als sie entdeckt haben am Ostermorgen, dass Jesus nicht mehr im Grab ist. Und er rennt an dem Petrus vorbei hinein in das Grab und sieht das leere Grab und heißt es, und dann glaubte er. Und wenige Zeit später zeigt sich, dass sein Glaube, dass der nicht ganz unbegründet ist, denn da steht der auferstandene Herr mit ihm. Der Johannes ist dabei, als Jesus durch die verschlossene Tür in ihre Mitte tritt und sagt, Friede sei mit euch. Der erlebt es mit, wie Jesus seine Hände und Füße zeigt. Der erlebt es mit, wie Jesus dann nochmal 40 Tage mit seinen Jüngern verbringt, von denen wir nur sehr wenig wissen, weil nur sehr, sehr wenig überhaupt im Evangelium drinsteht aus dieser Zeit. Aber das sicher mit auch die intensivste Zeit mit Jesus gewesen sein muss, bevor er dann auffährt zum Vater. Auch das erlebt der Johannes mit. Der Johannes erlebt, wie dieser Jesus weiter handelt durch seinen Heiligen Geist. Er ist mit dabei, als der Heilige Geist kommt an Pfingsten. Er ist mit dabei auf der Straße. Er ist mit einer derjenigen, die dort plötzlich im Namen Jesu Wunder tun können. Der mit dem Petrus an dem Gelähmten an der Tempelpforte vorbeigeht und sagt, Geld haben wir keins, aber steh einfach auf und sei geheilt und den dann springen sieht, der erlebt, wie Jesus aus dem Gefängnis rausholt. Der Johannes ist einer mit, der erlebt, wie Gott seine Gemeinde baut, wie die wächst und immer größer wird. Selber auch einer der großen Schreiber im Neuen Testament. Von ihm haben wir ein ganzes Evangelium und drei Briefe, die er an die Gemeinden geschrieben hat. Und jetzt in hohem Alter, da erlebt Johannes Jesus nochmal, aber von einer ganz anderen Seite. Da begegnet ihm, nein, nicht der Jesus vom Kreuz, nicht der Leidende, nicht der mit all den Fragezeichen, mein Gott, warum hast du mich verlassen, sondern der Jesus, der auf dem Thron sitzt, dem Gott alle Macht gegeben hat, im Himmel und auf dem Erden, der begegnet dem Johannes und hier wieder neu, mitten im Thronsaal Gottes. Und er wird vorgestellt, zurückblicken, und da taucht Evangelium auf in dieser ganzen Geschichte, zurückblicken als der, der den Sieg errungen hat. In diesem kleinen Satz, da steckt so unglaublich viel. Da steckt die ganze Geschichte vom Kreuz und alles mit drin, der den Sieg errungen hat und der jetzt würdig ist, dieses Buch aufzumachen. So kurz taucht Evangelium da drin auf, Evangelium, um das uns ja eigentlich ging. Aber was ich gern mit euch angucken würde, was mich fasziniert hat, ist, was dann passiert dort im Himmel, als dieses Lamm auftritt, als dieser Sieger von Golgatha kommt, als plötzlich wieder neu der Inbegriff des Evangeliums schlechthin auf der Bühne steht, dort vor dem Thron Gottes, dann eigentlich der Himmel reagiert. Vielleicht können wir uns davon ja anstecken lassen für dieses Jahr, was dann passiert. Weine nicht, heißt es, einer hat den Sieg errungen, der Löwe aus dem Stamm Juda, und er ist würdig, das Buch mit den sieben Siegeln zu öffnen. Und dann sieht Johannes dieses Lamm. Und dann, was passiert als nächstes? Das Allernächste ist, was passiert, als es das Buch entgegengenommen hatte, warfen sich die 24 lebendigen Wesen und 24 Ältesten vor ihm nieder. Das ist die direkte Reaktion des Himmels, des Thronsaal Gottes da auf den Auftritt des Lammes Jesus Christus, des Siegers von Golgatha. Die werfen sich nieder. Wenn man das mit einem Wort zusammenfassen könnte, und ich habe das versucht, so bei den drei Punkten in dem Predigtzettel das immer zu machen, würde ich sagen, das Wort dazu ist, wow. Die haut's um. Ja? Da haut's alle um. Und was feststellbar ist, das Evangelium, das dort kommt, hier kommt der Sieger von Golgatha, das löst eine sofortige, direkte Reaktion bei den Versammelten, das wollte ich sagen, bei den Menschen dort, aber bei den Versammelten dort im Thronsaal Gottes aus. Dieses Niederwerfen ist natürlich eine ganz alte Geste, sehr gebräuchlich auch in der damaligen Zeit. Eine Geste, wenn man sich niederwirft vor einem Höherstehenden, indem man zum Ausdruck bringt, ich nehme mir selbst jede Möglichkeit, mich zu verteidigen und sonst was. Ich gebe mich dir ganz hin und zeige dir damit, wie groß und wie wichtig du bist, aber auch natürlich, wie viel Vertrauen ich dir entgegenbringen kann, dass ich das einfach so tun kann in deiner Gegenwart. Und das ist die allererste Reaktion. Die bleiben nicht stehen. Dabei ist ja Evangelium für die jetzt nichts Neues. Also versteht ihr, der Johannes schreibt Offenbarung so um das Jahr 95 nach Christus. Da ist Jesus, da ist die ganze Geschichte mit dem Kreuz über 60 Jahre her. Und auch wenn eine Vision vielleicht sowieso allgemein zeitlos ist, wann genau das in unserer Zeitrechnung stattfindet, diese ganze Gegend, das erfahren wir ja in dem ganzen Text überhaupt nirgends. Aber Tatsache ist, zu dieser Zeitpunkt ist das Evangelium eigentlich keine besondere große Neuigkeit. Und ich bin mir sicher, im Thronsaal Gottes haben sie das auch schon eine Weile mitgekriegt, was da passiert ist. Dass Jesus den Sieg errungen hat, dass er alles neu gemacht hat, dass die Sünde besiegt ist und der Tod in ihm, dass der uralte Plan Gottes zur Rettung seiner Schöpfung aufgegangen ist in Jesus am Kreuz, das wissen die doch alle längst. Die haben doch mitgefeiert. Schon am Karfreitag, als Jesus ausrief, es ist vollbracht und stirbt und es für die Menschen so fraglich aussieht, hat er jetzt verloren, war jetzt alles umsonst, da haben die doch kapiert im Himmel, was passiert. Genauso wie der Feind es auch kapiert hat, dass er jetzt verloren hat. Und als Jesus dann triumphierend aufsteht am Ostermorgen, als Gott ihn zu neuem Leben erweckt, als das klar wird, der Tod ist besiegt, da hat doch der Himmel gejubelt und auch der Thronsaal Gottes. Und glaubt ihr nicht, dass sie das seither immer wieder gefeiert haben und immer wieder erlebt haben und damit eigentlich uns sehr ähnlich sind? Naja, also ganz ehrlich, das haben wir vor 20 Jahren auch schon gehört, diese ganze Geschichte. Und vor 30 und vor 40, je nachdem wie alt ihr seid. Dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Das kommt immer wieder vor. Immer wieder auch mit den gleichen Worten, denn so arg viel verschiedene Texte haben wir ja da auch gar nichts drüber. Immer wieder wird uns das erzählt. Und ganz ehrlich, manchmal, da ist es uns vielleicht einfach auch schon viel zu vertraut. Da haben wir schon zu oft gehört. Ja, okay, wissen wir ja Bescheid, haben wir verstanden, haben wir schon auf zig verschiedene Art und Weisen auseinandergepflückt und begriffen und verstanden und studiert und alles. Und als Jesus das Lamm hier im Thronsaal Gottes aufkriegt, ist die erste Reaktion, wow, und alle werfen sich nieder. Kein gelangweiltes Gähnen und sagen, okay, gut, ja, mal sehen, na, jetzt kommt der gleiche Auftritt wieder oder sonst was. Sondern das Evangelium löst eine sofortige Reaktion aus in dieser ganzen Geschichte. Und ich glaube, dass wir da wieder hinkommen müssen. Dass das Evangelium in uns sofort was auslöst. Diese Größe Gottes, dass es uns anspricht. Und jetzt, okay, gut, ja, das sind ja jetzt die Grundlagen, das sollen sie mal in der Sonntagsschule erzählen und können wir jetzt bitte irgendwie was Spannenderes machen. Vor allem Offenbarung, da gäbe es doch viel interessantere Geschichten und sonst was. Ja? Dass es uns wieder total anspricht, dass es mich hinsetzt, dass es mich hinhaut, wenn dieser Jesus kommt, wenn dieses Evangelium kommt, dass ich nur noch sagen kann, wow, das hat Gott für mich getan, genial. Und ich bin mir sicher, du hast auch diese Wow-Momente erlebt, so wie ich sie auch erlebt habe. Also dieser erste Moment, als ich damals als Kind schon begriffen habe, da habe ich das ja auch schon x-mal gehört gehabt, ne? Kinderstunde und alles, bin als Gemeindekind aufgewachsen und als hat man es auch schon x-mal gehört, aber der Tag, als es mich plötzlich mitten im Gottesdienst so angesprochen hat, dass ich kapiert habe, Mann, da geht's um mich und diese Entscheidung, will ich mit diesem Jesus leben, will ich das annehmen für mich, dass er meine Sünde am Kreuz getragen hat, der hat es für mich getan. Und das ist was ich jetzt annehmen muss. Und nicht bloß irgendjemand und die da draußen und wer auch immer das ist oder sonst, sondern da geht es direkt um mich. Das war so ein Wow-Moment. Und es gab dann immer wieder solche Momente, wo es wieder neu packend wurde, wo ich wieder neu kapiert habe. Vielleicht dann auch beim Abendmahl, wenn ich wieder neu komme und im Brot und Wein nochmal ganz greifbar auch sehe, was Gott getan hat. Dann sage ich, naja, zumindest so irgendwie ganz leise auch nochmal, wow. Aber irgendwie sind sie doch weniger geworden, diese Wows, und leiser. Und manchmal ist es nur noch so ein zustimmendes Nicken, wenn das Ganze theologisch richtig präsentiert wird. Ich wünsche mir das wieder, dieses Wow. Und ich möchte mich dieses Jahr wieder neu davon packen lassen, was das heißt. Gott wird Mensch für mich, Gott geht ans Kreuz für mich in Jesus Christus. Gott trägt meine Schuld, Gott vergibt alles. Gott schenkt mir neues Leben, Gott weckt diesen Jesus auf und stellt ihn mir zur Seite. Gott lebt in mir durch seinen Heiligen Geist. Gott begleitet mich jeden Tag. Alles das habe ich Jesus zu verdanken und damit ist noch nicht Schluss, weil die Geschichte geht ja weiter. Bis in Ewigkeit, das sind Dimensionen, die kann ich gar nicht erfassen. Und da kann man eigentlich gar nichts anderes dazu sagen als wow. Das wäre jetzt so in der traditionellen Pfingstgemeinde so ein richtig guter Moment, um mal Halleluja zu rufen oder sowas, ja? Vielleicht müssen wir das auch mal wieder neu lernen, ja? Oder wow, ne? Diese ganze Geschichte. Das ist das, wie der Himmel reagiert auf diese Sache. Aber das ist noch nicht das Ende der ganzen Geschichte, denn es geht ja weiter. Die 24 Ältesten werfen sich nieder und sie fangen an zu singen. Das tun die ja sowieso die ganze Zeit, ne? Würdig bist du, das Buch entgegenzunehmen und seine Siegel zu öffnen, denn, jetzt hör zu, was jetzt kommt, denn du hast dich als Schlachtopfer töten lassen und hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen und Völkern für Gott freigekauft, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Du hast sie zu Mitherrschern gemacht, zu Priestern für unseren Gott, und sie werden einmal auf der Erde regieren. In kurzen Worten, Evangelium, ja, zusammengefasst, Kreuz, Auferstehung, Erhöhung, Gott setzt ihn auf den Thron, Befreiung der Menschen zu Gottes Kindern gemacht, da steckt es drin, Evangelium. Und nun ist ja das Lamm Gottes wirklich der allerletzte, dem man das alles erklären muss. Ja? Der war ja dabei. Ich meine, der war es ja selber, der dort am Kreuz hing. Dann muss man nicht mal drüber aufklären, drüber, was da passiert ist. Der weiß es doch alles längst. Aber was ich beobachten kann hier als zweites Moment in dem, was hier passiert im Himmel, ist, dass die sofortige Reaktion der Ältesten und derer, die dort um den Thron stehen, zunächst einmal dieses Niederwerfen ist. Da haben wir so eine absolut emotionelle Reaktion auf das Ganze. Und das sofortige Zweite, was passiert, ist eine Reaktion auf den Inhalt. Die können ihren Mund nicht mehr halten. Das muss einfach raus. Da kann man nur drüber reden, über diese ganze Geschichte. Da platzt man fast vom Mitteilungsbedürfnis zu sagen, hey, ich muss dir das einfach erzählen, das ist so gut, was Gott getan hat. Und da geht es nicht um Unbekehrte. Die sind noch nicht mal überhaupt im Blick in dem Moment, sondern selbst Menschen oder Wesen oder wie auch immer man das betiteln will, die das schon 100.000 Mal gehört haben und durch die Ewigkeit, die vielleicht schon vorher aufgeklärt waren über Gottes Plan und alles, selbst die finden das immer noch wichtig, das weiterzugeben, zu sagen, hey, und ich erzähle es dir nochmal, was der da getan hat, da dieses Lamm Gottes, von dem Sieg, den er errungen hat, da kann man den Mund einfach gar nicht halten. Evangelium muss erzählt werden. In einem Wort, ich habe das vorher mit Wow zusammengefasst, dazu sage ich genial. Das geht um den Inhalt. Das ist so wunderbar, was Gott macht. So herrlich, so genialer Plan, so liebevoll, so, naja, mir fehlen da einfach die Worte. Für das, was Gott tut, hier, da kann man den Mund nicht mehr geschlossen halten. Und ich wünsche mir, dass diese Reaktion des Himmels abfärbt. Auch auf mich, auf uns. Dass wir wieder neu so gepackt werden von diesem Evangelium, dass das nicht mehr eine Frage ist, ob jetzt ein günstiger Moment ist und alles und wie man das am besten verpackt und formuliert und sonst was. Das ist ja alles gut und wertvoll, über diese Dinge nachzudenken. Aber oft zögert so diesen Moment raus, wo ich dann tatsächlich mal den Mund aufmache. Und ich wünsche mir, dass es mich wieder neu so trifft, dass ich den Mund gar nicht mehr halten kann. Das ist die Reaktion des Himmels auf dieses Lamm Gottes, das hier auftritt. Und dann gibt es noch eine dritte Reaktion in dieser ganzen Geschichte. Denn nachdem die das alles erzählt haben, nachdem sie ein neues Lied gesungen haben über dieses Lamm, da geht im Himmel die Anbetung erst richtig los. Da geht es erst richtig weiter, dieses große Lobpreiskonzert des Himmels. Aber da passiert was ganz Interessantes in dieser Vision, die der Johannes sieht. Plötzlich erweitert sich sein Blick nochmal aus diesem Thronsaal raus. Und der Johannes stellt fest, dass das ganze Universum mit anbetet in diesem Moment. Alle Geschöpfe im Himmel, auf der Erde, unter der Erde, im Meer, alle Geschöpfe im ganzen Universum hörte ich mit einstimmen und rufen Anbetung, Ehre und Ruhm und Macht für immer und ewig dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Das Wort, das das zusammenfasst, wäre für mich Halleluja. Aber dann passiert das Erstaunliche. Alle stimmen mit ein. Weil das Evangelium zur Anbetung führt, das ist ganz normal. Eigentlich kann man da ja gar nicht anders drauf reagieren, als konkret zu sagen, Herr, und ich danke dir nochmal und nochmal und nochmal für das, was du getan hast. Aber hier ist nochmal was passiert. Und ich glaube, dass es auch hier bei uns auf der Erde passieren kann. Plötzlich hat die Reaktion dieser Wesen auf dieses Evangelium, auf dieses Lamm Gottes, das den Sieg errungen hat, das hat angefangen, andere mit anzustecken und mit hineinzuziehen in diese Anbetung. Die sind plötzlich nicht mehr allein, sondern andere kommen dazu. Das wird ansteckend, diese ganze Geschichte. Und hier plötzlich wirft sich das ganze Universum in dieser Vision nieder vor Jesus und betet an. Und wie schön wäre es, wenn auch dieser Teil abfärben würde auf uns. Wenn wir selber sowohl emotional auch vom Inhalt des Evangeliums so gepackt sind, dass wir den Mund nicht mehr halten können, dass wir nur noch reagieren können und dass es uns zur Anbetung führt und gleichzeitig so sichtbar und so ansteckend wird in uns, dass es andere mit uns zur Anbetung Gottes führt. Stellt euch vor, was das auslösen könnte. Wie das im Himmel aussieht, das wage ich mir gar nicht vorzustellen. Vielleicht die beste Annäherung an das Ganze, um sich das vorzustellen können, für mich zumindest, um das zu verstehen, ist die Vertonung von dem Ganzen. Die findet man bei Händel im Messias, wenn dann heißt, Worthy is the Lamb, und dann das große Halleluja kommt. Das ist genau, sind genau die Texte aus diesem Text raus. Der hat es so ein bisschen ansatzweise rübergebracht und so mitreißend, dass dann beim ersten, das ist ja die große Geschichte, dass dann beim ersten Mal, als sie es aufgeführt haben, beim Halleluja-Chorus selbst der König sich nicht mehr auf seinem Sitz halten konnte, sondern aufstehen musste und Gott preisen in dieser ganzen Geschichte. Und das ist nur ansatzweise eine Wiedergabe von dem, was hier passiert. Aber stellt euch vor, so ein Ansatz, so ein kleines bisschen davon, was von dem, was passiert, würde hier passieren, in Freudenstadt. Und zwar nicht bloß, wenn unsere Bläser dann das große Halleluja spielen, sondern als Resultat von dem, wie das Evangelium in unserem Herz neu aufgeht. Und das wünsche ich mir für 2013. Das wünsche ich mir, dass wir neu zu dem hinfinden, dass es uns packt, das Evangelium, und nimmer loslässt. Dass wir begreifen, wie groß und herrlich das ist, was Gott für uns tut. Über Evangelium reden, Evangelium leben, ist wichtig, ist unabdingbar, weil Gott uns diesen Auftrag gegeben hat. Aber es macht nur dann Sinn und es wird auch nur dann Frucht tragen, wenn es bei uns in unserem Herz anfängt. Und vielleicht können wir jetzt gleich damit anfangen. Wenn wir jetzt in der Anbetung zu Gott kommen, vielleicht könnte diese Zeit heute Morgen, wo ich jetzt da sitze oder da stehe und wir singen, zu einem Moment werden, wo ich nochmal neu drüber nachdenke, was Gott für mich getan hat. Wo ich mich neu anstecken lasse von dieser Begeisterung. Wo Gott neu mein Herz füllen kann mit dieser unendlichen Freude über das, was da passiert ist. Und dann stell dir vor, ich würde diese Anbetung von heute Morgen dann rausnehmen, mit in mein Alltagsleben rein, mit in meinem Herz behalten. Dieses Wow-Gefühl. Gott wendet sich mir zu und tut so viel für mich. Stell dir vor, was das auslösen könnte, auch bei den Menschen um mich her. Lass dich einladen, heute Morgen jetzt, wenn wir jetzt gleich ins Gebet gehen, Gott ganz bewusst Antwort zu geben. Wieder neu zu staunen, wieder neu zu sagen, wow, genial, was Gott tut. Halleluja, Gott sei alle Ehre. Und nimm das dann mit heim. Ich möchte mit uns beten und dann lade ich dich ein, mit hineinzugehen in die Anbetung. Herr Jesus, eigentlich gibt es gar nicht die richtigen Worte, um auch annähernd dir Dank zu sagen für das, was du für uns tust. Und dieser Blick, den du dem Johannes geschenkt hast, hinein in den Thronsaal Gottes, der zeigt uns, dass wir nicht die Einzigen sind, denen es so geht. Da haut es andere einfach um. Das ist so genial, was du für uns getan hast, so großartig, umwerfend, einzigartig. Und dafür möchten wir dir die Ehre geben. Wir möchten das nicht unter irgendwie einem theologischen Stichwort abheften, nicht bloß als Basiswissen abtun, nicht bloß als Neuigkeit von gestern, die wir irgendwann in unserem Leben mal akzeptiert haben. Nein, wir möchten uns neu begeistern lassen. Und möchten dir dann aus dieser Begeisterung raus den Dank geben und diese Begeisterung sichtbar werden lassen für die Welt um uns her. Pack uns neu, Herr, mit der begeisternden guten Nachricht von deinem Sieg am Kreuz. Amen. Lass dich einladen, rein in die